Bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es echt lang her ist, dass ich das letzte Mal hier in der Matthäusgemeinde gepredigt habe. Und ich freue mich total, mal wieder hier zu sein. Ich freue mich total, wieder regelmäßiger hier in Lüneburg zu sein und wollte einfach heute Morgen die Chance nochmal nutzen, einfach auch so ein bisschen Danke zu sagen, dass ihr mich einfach die letzten Monate mir auch den Raum und die Zeit gegeben habt. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, im November ist meine Mama verstorben und ich musste in den letzten 3 Monaten sehr viel irgendwie zwischen hier und Süddeutschland hin und her pendeln. Und ich wollte mich einfach nochmal wirklich bedanken, dass ihr mir das ermöglicht habt, dass ich das einfach machen kann. Es ist nicht einmal irgendwie eine Klage gekommen, irgendwas, dass ich ja wenig hier bin oder meine Arbeit nicht mache oder sonst irgendwas. Und das ist nicht selbstverständlich. Und umso mehr freue ich mich jetzt aber auch wieder hier zu sein, umso mehr freue ich mich jetzt auch wieder hier Vollgas geben zu können. Und wir sind auch schon wieder voll am Vollgas geben. Wir haben dieses Wochenende ein richtig volles Wochenende gehabt. Wir haben am Freitag den Teppichboden im Puckraum rausgerissen und gestern zusammen mit Jakob Darms und Guido Frey einen neuen Teppichboden reingelegt. Das heißt, ja, er sieht wunderschön aus. Wenn ihr mal einen perfekt verlegten Teppichboden sehen wollt, dann geht ihr nachher in den Puckraum hoch und da seht ihr so einen. Falls ihr es irgendwie gerochen habt, es riecht vielleicht noch ein bisschen nach Kleber im ganzen Haus. Das liegt einfach daran. Aber ich freue mich total, dass wir diesen Boden gekriegt haben und da jetzt weitermachen können. Genau. Ich möchte heute aber nicht über Teppichböden predigen, sondern ich möchte heute tatsächlich über den Namen Gottes predigen. Aber nicht über die ganzen verschiedenen Namen, sondern ich möchte darüber sprechen, wie der Name Gottes oder wie die Namen Gottes eigentlich alles Einladungen in Beziehung sind. Und ich muss sagen, Namen sind für mich wirklich so ein Schwachpunkt. Das ist so eine schwache Seite von mir, weil ich tue mich unglaublich schwer damit, mir Namen merken zu können. Das ist mir manchmal auch echt peinlich, dass ich irgendwie, wenn ein Pucki schon zum 5. Mal da war, ich zum Teil den Namen immer noch nicht kann. Das ist echt schrecklich. Und das nervt mich auch total. Aber Namen zu merken, da tue ich mir einfach unglaublich schwer. Und bevor jetzt nach dem Gottesdienst alle möglichen Leute auf mich zukommen mit Tipps, wie man sich Namen merken kann, vergesst es. Ich habe bereits alles probiert. So, es ist zwecklos. Ich tue mich einfach schwer damit, mir Namen zu merken. Und das nervt mich, weil ich selber an mir selber merke, wie schön es eigentlich ist, wenn man mit Namen genannt wird. Wie wichtig das eigentlich ist, wenn Menschen meinen Namen kennen. Es zeigt einem irgendwie, dass man gekannt wird. Es zeigt einem irgendwie, dass man geschätzt wird. Und je nachdem, wer den Namen kennt, schmeichelt das ja einem auch so ein bisschen und pusht vielleicht auch manchmal so ein bisschen das eigene Ego. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ich 18 war, gerade 18 geworden bin. Da bin ich für 6 Wochen nach Australien geflogen, um dort mit einem Kumpel ein bisschen einen Roadtrip zu machen und ein paar Freunde zu besuchen. Und ich bin von Frankfurt über Singapur nach Sydney geflogen und hatte so ziemlich den schlimmsten Sitz im Flieger, den es gibt. Nämlich in der letzten Reihe, direkt vor den Toiletten, in dieser 5er-Reihe in der Mitte. Also das ist einfach der schlimmste Platz, den es gibt. Aber Gott mag mich und der Sitz war kaputt. Ich habe mich da hingesetzt, die Nackenlehne ist runtergefallen und dann ist die Stewardess gekommen und meinte, ob ich mich nicht woanders hinsetzen will. Da habe ich gesagt, ja klar, setze ich mich woanders hin. Und dann bin ich ihr nachgelaufen und dann führt sie mich nicht nur durch in die Business-Klasse, sondern direkt in die erste Klasse des Flugzeuges. Ja, das war bis heute ein Highlight meines Lebens. Und dann sitze ich so in der ersten Klasse drinne, der kleine 18-jährige Johannes, und voll begeistert und guck so, was es Leckeres zu essen gibt und was da alles Tolles ist und voll cool alles. Als dann auf einmal die Stewardess zu mir kommt und mich fragt, would you like to have something to drink after takeoff, Mr. Halter? Also, wollen Sie nach dem Start etwas zu trinken haben, Herr Halter? Und ich war so, oh, ich kennt meinen Namen, so. Das ist ja. Und auf einmal war ich nicht mehr der kleine Johannes, der völlig fehl am Platz war. Auf einmal dachte ich, ich gehöre hier hin, die kennt ja schließlich meinen Namen, so. Also, und das hat total was mit mir gemacht. Einfach nur, weil sie meinen Namen kannte. Und ich habe dann beim Start gesehen, während wir gestartet haben, wie die Stewardess da saß und die Namen von jeder Person in der ersten Klasse auswendig gelernt hat, sodass jeder mit Namen angesprochen wurde. Namen sind einfach was Persönliches. Die machen was mit einem. Die haben was mit Beziehung zu tun. Für mich ist dann immer so der nächste Schritt, Spitznamen zu vergeben. Ich liebe es, Spitznamen zu verteilen. Für mich moderiert heute zum Beispiel nicht die Larissa, sondern Larry ist hier am Moderieren. Das ist einfach so. Ich kassiere aber auch selber jede Menge Spitznamen. So am Weißen Turm kennen mich dank Sabine die meisten Kids nur als Tobi. Warum Tobi, verrate ich euch nicht. Das müsst ihr schon selber rauskriegen. Ich liebe es, Leuten Spitznamen zu geben, weil das irgendwie dann nochmal so ein bisschen was Persönlicheres ist. Weil dann irgendwie das nochmal individueller ist und sie irgendwie doch auch Beziehungen schaffen zum Teil. Und ich merke das, egal, je nachdem, mit was für Leuten ich mich triff, wenn ich irgendwie in meiner alten Heimatgemeinde bin, dann haben die da einen anderen Spitznamen für mich als in meiner alten Trainingsgruppe oder meine alten Schulkollegen. Und jeder dieser Spitznamen hat irgendwas mit mir zu tun. Mit dem verbinde ich was, hat was mit Beziehung zu tun, mit Persönlichkeit. Merken also, Namen sind irgendwie was Persönliches. Drücken ein Stück weit aus, wer wir sind. Früher war das noch viel mehr als heute. Früher, wenn da jemand ein Müller hieß, dann wusste man sofort, wer das war. Da war das, was man getan hat, auch sein Name. Müller, Schmied oder Sattler, wie auch immer. Ich frage mich an der Stelle tatsächlich immer, was meine Vorfahren so gearbeitet haben. Aber Halter, ich weiß es nicht bis heute. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es uns doch allen eigentlich gleich, oder? Wenn wir über Namen sprechen, dann finden wir es schön, wenn wir mit unserem Namen angesprochen werden. Dann finden wir es schön, wenn wir beim Namen genannt werden, wenn wir gekannt werden. Es ist nicht umsonst, dass die meisten Paare irgendwelche peinlichen Kosenamen füreinander haben, weil es irgendwie was Persönliches ist. Oder es ist doch auch spannend, wie man anhand von Namen schon erkennen kann, wie die Stimmung ist. Also ich kann zum Beispiel ganz genau erkennen, wie Rebecca drauf ist oder was sie von mir will, an der Art und Weise, wie sie mich nennt. Also je nachdem, wie sie mich nennt, weiß ich sofort, A, will sie was von mir? B, bin ich ihr einfach mal wieder total peinlich? Oder C, muss ich mich jetzt auf ein ernstes Gespräch einstellen? So. Einfach nur anhand von dem, wie sie mich nennt. Wie wir genannt werden, hat das Potenzial, irgendwie Gutes oder Schlechtes in uns hervorzurufen. Es ist wichtig. Unsere Namen sind wichtig. Und ich glaube, dieses Prinzip können wir eigentlich fast eins zu eins auch tatsächlich so auf Gott zu übertragen. In der Bibel finden wir weit über 50 verschiedene Namen für Gott. Ich sage weit über 50, weil ich habe gegoogelt und ich habe ganz viele unterschiedliche Zahlen gefunden. Die schwanken zwischen 60 und 90. Darum sage ich einfach mal, weit über 50 Namen für Gott finden wir in der Bibel. Und ich glaube, Gott stellt sich ganz bewusst mit Namen vor. Und ich glaube, er stellt sich auch ganz bewusst mit so viel verschiedenen, unterschiedlichen Namen vor. Weil genau wie wir irgendwie gekannt werden wollen, wie es uns ein Bedürfnis ist, gekannt werden zu wollen, möchte auch Gott von uns gekannt werden. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Sehnsucht, die Gott danach hat, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, wer er ist. Ich glaube, er will nicht einfach nur als Gott angesprochen werden, sondern ich glaube, er möchte wissen, wer er ist. Er möchte, dass wir wissen, was sich hinter diesem Titel Gott verbirgt. Was steht eigentlich dahinter? Was steckt da alles drinne? Und er macht es uns dabei relativ einfach, indem er uns einfach schon mal diese Riesenliste an Namen gibt, von denen er sagt, hey, das sind alles Namen, die gefallen mir. Das sind alles Namen, die passen zu mir und die drücken schon mal ganz gut aus, wer ich bin. Die zeigen schon mal ganz gut, was ich so mache und anhand von denen könnt ihr mich kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir uns mit den Namen Gottes befassen, dann müssen wir einfach eine Sache verstehen, nämlich, dass jeder einzelne dieser Namen eine Einladung ist, eine Einladung hinein in eine tiefere Beziehung mit unserem so wunderbaren Gott. Jeden Namen, den wir in der Bibel von Gott finden, jeder einzelne dieser weit über 50 Namen ist eine Einladung hinein in diese Beziehung, die wir mit Gott haben können. In Johannes Kapitel 15, Vers 15 lesen wir, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Genau wie unsere Freunde oft viele Namen für uns haben, irgendwelche Spitznamen, die irgendwie Ausdruck unserer Freundschaft sind, die Ausdruck unserer Beziehung sind, die Ausdruck der Geschichte sind, die wir mit unseren Freunden haben, die oft auch irgendwie unsere Persönlichkeit widerspiegeln, sagt Gott, wir sind seine Freunde und wir dürfen ihn beim Namen nennen. Er sagt, wir sind nicht mehr seine Diener und müssen ihn nicht mehr Herr und Meister und was weiß ich nennen, sondern wir sind seine Freunde und wir dürfen ihn beim Namen nennen. Er lädt uns ein in diese Beziehung. Und er sagt, wenn du mich kennenlernen willst, das ist ein guter Start, damit anzufangen. So ein bisschen genau wie vor 500 Jahren, wenn sich jemand als Müller vorgestellt hat, hat er nicht einfach seinen Namen gesagt, sondern du wusstest sofort den Beruf der Person. Anhand von dem Beruf konntest du einschätzen, in welche Sozialschicht gehört der, was, mit was für Leuten hängt der vermutlich rum, wie ist sein Bildungsstand, all solche Sachen. Der Name war damals viel mehr als einfach nur ein Name, sondern wenn jemand sich vorgestellt hat, wusstest du sofort so einiges über ihn. Und genau wie die Namen früher etwas verraten haben, verrät jeder Name Gottes etwas über ihn, sagt etwas über sein Wesen, seine Persönlichkeit, über seinen Charakter aus. Jeder dieser Namen steht für ein Versprechen, das Gott uns gibt, für eine Verheißung, die er uns gibt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Namen Gottes nicht, also dass Gott und seine Namen, die sind nicht irgendwie voneinander zu trennen. Das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern das sind zwei Dinge, die eigentlich das ein und dasselbe sind. Wenn wir solche Verse lesen, wie zum Beispiel ein Klagelied, wo es heißt, ich aber rief deinen Namen, o Herr. Das können wir eins zu eins mit Gott ersetzen und können sagen, aber ich rief dich, Gott, o Herr. Dieselbe Bedeutung. Oder in Joel, wo es heißt, und es soll geschehen, wer deinen Namen anruft. Und auch sagen, es soll geschehen, wer Gott anruft. Bedeutung verändert sich nicht. Und ich glaube, daran erkennen wir, dass seine Namen und Gott nicht voneinander zu trennen sind. Dass seine Namen dafür stehen, wer er ist. Und somit eben eine Einladung dazu sind, ihn kennenzulernen, ihn besser zu verstehen. Und wenn man sich so die Bibel anschaut, dann finde ich schon spannend, dass wenn man so diese ganzen Geschichten anschaut, in denen Namen vergeben werden in der Bibel, eigentlich ein Name in der Bibel nie einfach so vergeben wurde. Du findest das nicht in der Bibel, dass ein Name vergeben wurde, ach ja, der Name, der klingt schön oder der gefällt mir. So wie wir es heute oft machen, wo nichts Schlimmes dran ist, so. Aber in der Bibel, wenn immer ein Name vergeben wurde, hatte der mir eine Bedeutung. Er hat etwas ausgesagt, was Gott getan hat, oder es war eine Prophetie, es war eine Verheißung, aber es war immer eine Bedeutung dran. Ganz egal, ob dieser Name einer Person oder einem Ort gegeben wurde. Namen in der Bibel haben Relevanz. Wie viel mehr haben dann die Namen Gottes eine Relevanz in der Bibel? Und wenn wir die Namen unter diesem Aspekt anschauen, wenn wir sie unter diesem Aspekt anschauen, dass jeder Name für eine Einladung steht, eine Einladung in diese Beziehung hinein, dann stellt sich doch für uns die Frage, was machen wir mit dieser Einladung? Wie nehmen wir diese Einladung Gottes an? Wie können wir das machen? Ich glaube, das ist eine der Sachen, die mir mit am meisten begegnet, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass ich immer wieder Dinge in die Richtung höre von, ich wünsche mir ja so sehr eine tiefere Beziehung. Ich wünsche mir ja so sehr, irgendwie mehr an Gott dran zu sein, näher an ihm dran zu sein, intimer mit ihm werden zu können in meiner Beziehung. Aber ich weiß einfach nicht, wie. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich vorwärts gehen soll. Ich glaube, hier mit seinen Namen haben wir eine Möglichkeit. Es ist nicht die eine, es gibt nicht die eine Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit, wo wir anfangen zu können, indem wir schlicht und ergreifend anfangen herauszufinden, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Namen? Was verbirgt sich hinter den Namen, die Gott sich gegeben hat? Indem wir uns die Zeit nehmen und über diese Namen nachdenken, indem wir uns die Zeit nehmen und Gott bitten und den Heiligen Geist bitten, uns einfach Offenbarung zu geben darüber, was dieser Name bedeutet. Gott, was bedeutet es, wenn du sagst, du bist der Gott, der mich sieht? Was bedeutet es, wenn du sagst, du bist der Gott des Friedens? Oder mein Arzt? Oder mein Versorger? Was bedeutet das? Und einfach Gott dort mal reinsprechen zu lassen. Oder wir anfangen, letzte Woche hatte Friedemann darüber gesprochen, wie die Bibel ein Ort ist, der unseren Glauben aufbaut. wir einfach mal anfangen, in der Bibel zu gucken, was sind denn eigentlich die Namen Gottes? In welchem Zusammenhang wurden sie uns dann gegeben? Oder wo finden wir diese Attribute noch in der Bibel? Was heißt es denn? Was ist denn Frieden in der Bibel? Und was heißt es dann, dass Gott ein Gott des Friedens ist? Dass sein Name Friedefürst ist? Wenn es einfach damit mal auseinandersetzen und vertiefen, darüber nachdenken. Und ihr werdet merken, man lernt Gott auf einmal kennen. Man merkt auf einmal, wer er ist. Und es wird persönlich. Und ich glaube, wir alle kennen auch diese Situationen, in denen wir irgendwie gar nicht wissen, wie soll ich denn jetzt eigentlich gerade vor Gott treten? Ich fühle mich irgendwie so überhaupt nicht danach und alles ist irgendwie schrecklich und überhaupt und all diese Sachen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich schon mal so gefühlt hat wahrscheinlich. Psalm 113, Vers 1 steht, Halleluja, lobet den Namen des Herrn. Ein Weg ist, dass wir einfach mal anfangen, seinen Namen zu loben. Und ich bin so froh, dass meine Gefühle, das, wie ich mich gerade fühle, was in mir abgeht, nicht darüber entscheidet, ob ich in die Gegenwart Gottes treten kann oder nicht. Sondern dass es einzig und allein daran liegt, ob ich es einfach machen muss, weil Gott ist immer da. Seine Gegenwart ist immer da. Ob ich mich danach fühle oder nicht. Und ich kann anfangen zu sagen, okay, ich lobe den Namen des Herrn. Ihm dafür zu danken, wer er ist, anhand seiner Namen. Weil jeder einzelne dieser Namen ist ein Grund, wofür wir ihn loben können. Jeder einzelne seiner Namen zeigt uns, hey, dafür können wir Danke sagen. Oder im Psalm 9, Vers 3 heißt es, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Gott liebt es, wenn wir ihn bei seinem Namen nennen. Er liebt es, wenn er gelobt wird dafür, wer er ist. Wenn wir ihm genau sagen können, wofür wir dankbar sind. Ich glaube, viele von uns kennen das wahrscheinlich, wenn man immer nur hört, ah, du bist super, du bist toll und alles. Irgendwann stellt man sich die Frage, ja, sag mir doch mal, warum bin ich so super, warum bin ich so toll? Jeder, der Worte der Ermutigung als Liebessprache hat, versteht wahrscheinlich, was ich meine. Da muss ich immer mich bemühen, auch zu sagen, was finde ich denn eigentlich toll an Leuten? Genauso können wir vor Gott treten und nicht nur sagen, Gott, du bist so wunderbar, du bist so toll, du bist so super, sondern können ihm sagen, Gott, danke, dass du mein Versorger bist. Deswegen bist du so toll. Danke, dass du mir immer nah bist, dass du mich siehst. Und einfach mit seinem Namen anfangen, ihn zu loben. Du nicht weißt, wie, fang an mit seinem Namen. Fang an, seinen Namen auszusprechen. Fang an, seinen Namen zu sprechen, weil das ist Wahrheit. Und wenn du anfängst, göttliche Wahrheit auszusprechen, dann passiert etwas. Du wirst merken, wie es etwas mit dir macht. Psalm 63, Versen 6 bis 9 lesen wir, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager. In den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Diesem Psalm wird genau das beschrieben, das über Gott und sein Wesen nachzudenken. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, einfach mal darüber nachzudenken, über sein Wesen nachzudenken, heißt über seinen Namen nachzudenken, wer er ist. Über sein Wesen zu loben. Das heißt mit jauchzenden Lippen. Es ist also auch mal auszusprechen. Und wenn wir das tun, lesen wir in diesem Vers, dann bleibt das nicht folgenlos. Sondern wenn wir das tun, dann wird unsere Seele satt. Nicht satt im Sinne von ich habe genug, sondern satt im Sinne von es geht meiner Seele gut. Ich glaube, das ist doch das, was wir uns eigentlich wünschen. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass es unserer Seele gut geht. Dass unsere Seele satt ist, kein Mangel leidet. habe uns einfach mal 10 Namen Gottes rausgesucht. 10 Namen, von denen Gott sagt, das bin ich. 10 Einladungen, die er ausgesprochen hat, um mit ihm in Beziehung zu kommen. Ich möchte gleich mit uns beten und dann werden wir einfach einen Moment haben, in dem wir einfach mal, in dem jeder einfach mal diese Liste an Namen durchlesen kann. Und du kannst einfach mal Gott bitten, so welcher dieser Namen ist eigentlich gerade für mich? Dass einfach mal Gott dir einen dieser Namen highlightet. Und dann nimm mal ein paar Minuten Zeit. Wir werden uns dann wirklich mal ein paar Minuten Zeit nehmen, wo du einfach über diesen Namen nachdenken kannst. Wo du den Heiligen Geist bitten kannst, dass er dir zeigt, was steckt in diesem Namen drin. Was bedeutet es, dass er deine Stärke ist, dass er dein Ratgeber ist, dass er ein Gott der Vergebung ist, dass er der Arzt und Heiler ist. Und dann werden wir ein Lied gemeinsam singen. Und zwar das Lied What a Beautiful Name It Is. Was für ein wunderschöner Name ist es. Und dann werden wir genau das machen. Wir werden diesen Namen Gottes anbeten. Wir werden ihn loben. Damit unsere Seele gespeist wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Dass du wirklich in diesen Raum füllst und dass du jetzt auf jeden Einzelnen von uns fällst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich deutlich zu jedem Einzelnen von uns sprichst, welcher dieser Name an der Wand für uns heute Morgen ist, für mich, für dich heute Morgen ist. Und dass du uns zu uns sprichst, was dieser Name bedeutet. Dass du uns zeigst, was es bedeutet, wer du hinter diesem Namen bist. Und dass wir dieser Einladung in die Beziehung mit dir hinein ein Stück weit folgen können heute Morgen. Komm, Heiliger Geist, komm und fall du jetzt auf uns. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute Morgen unter uns wirkst. Danke, dass du so viele Facetten hast, Papa im Himmel. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam einfach wirklich Gott loben mit diesem Lied, wo wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern werden.
Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can
Jesus, wir danken dir, dass du so einen großen, wunderbaren, schönen Namen hast, Herr. Danken dir, dass du nicht nur einen Namen hast, sondern dass du viele Namen hast. Und wir danken dir, dass jeder dieser Namen für ein Versprechen steht. Danken dir, dass jeder dieser Namen dafür steht, wer du bist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns Offenbarung darüber schenkst, wer du bist, wer der Vater ist, wer Jesus ist. Heiliger Geist, führe du uns in diese Beziehung hinein. Nimm du uns an der Hand. Nimm du uns an der Hand. Danke, Herr. Amen. Euch nochmal setzen. Wir haben gerade dieses Dings über den Namen Gottes gehört. Wir haben dieses Lied gesungen, was für ein wunderschöner Name doch der Name Jesu ist. Und wie diese Namen alles Einladungen sind. Und die Bibel spricht von einem Namen, der Name über allen Namen ist. Das ist der Name von Jesus. Jesus bedeutet, Gott rettet, Gott erlöst. Kolosser lesen wir 1, Vers 20. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Feiern heute das Abendmahl und im Abendmahl erinnern wir uns genau daran, was Jesus für uns getan hat. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er dort für uns gestorben ist, dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Warum? Weil er uns liebt. Warum? Weil er diese Einladung nicht nur aussprechen wollte, sondern diese Einladung auch wirklich halten wollte und den Weg bereitet hat, dass wir diese Einladung annehmen können. Ich würde gerne, bevor wir das Abendmahl feiern, die Frage stellen, ob vielleicht jemand hier ist, der diese Einladung von Jesus noch nie angenommen hat. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, wow, ich möchte diese Einladung Gottes annehmen und du weißt gerade nicht wie. Dann möchte ich dir, bevor wir das Abendmahl heute feiern, die Chance geben, diese Einladung von Jesus anzunehmen. Ich möchte uns einmal mal bitten, dass wir einmal noch mal alle kurz die Augen schließen. Und Jesus sagt, wenn wir ihn vor der Welt bekennen, dann wird er uns vor Gott bekennen, vor Gott dem Vater bekennen. Und wenn du merkst gerade in deinem Herzen so, oh, du musst diese Einladung annehmen, du hast die noch nie angenommen. Und du sagst, ich möchte die aber annehmen. Dann zeig das doch einfach einmal kurz mit Handzeichen. Okay. Das ist eine gute Voraussetzung, jetzt das Abendmahl zu feiern. Wir wollen das Abendmahl feiern, weil wir genau das feiern wollen, dass wir alle gerettet sind von Jesus. Und so möchte ich uns die Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther Kapitel 11 vorlesen, wo es heißt, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Jesus hat sich für uns geopfert, er hat sich für uns brechen lassen, damit wir gerettet werden, damit wir den Preis nicht zahlen müssen, damit wir nicht gebrochen werden müssen. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Es ist sein Blut, was uns daran erinnert, dass der Himmel über uns offen ist. Es uns daran erinnert, dass diese Einladung, die Gott ausgesprochen hat, dass wir diese Einladung auch annehmen dürfen. Weil Jesus den Weg bereitet hat. So heißt es weiter, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. So lade ich uns nochmal ein zu einem Moment der Stille, in der wir genau das machen, in der wir einfach nochmal unser Herz prüfen, ob es irgendetwas gibt, was wir nochmal bereinigen wollen vor Gott, was wir nochmal vor ihn legen wollen. Erst Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du gerade was vor Gott hingelegt hast, möchte ich dir zusprechen, gemäß Johannes Kapitel 1, Vers 9, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dass Gott treu und gerecht ist und dass du reingewaschen bist durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Jesus, so möchten wir dir danken für das Brot und den Saft. Und dafür, wofür diese beiden Dinge stehen, für die Vergebung und für das neue Leben, was du uns geschenkt hast. Für den ewigen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Für den Weg, den du freigemacht hast für uns. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass wenn wir heute das Abendmahl einnehmen, dass du uns in besonderer Weise heute begegnest. Dass du uns Stärkung schenkst, wo wir Stärkung brauchen, dass du uns ermutigst, wo wir Ermutigung brauchen und Trost, wo wir Trost brauchen heute Morgen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns freisetzt von Gedankenmustern, die wir haben, die uns fernhalten von dir, von Lügen, die uns fernhalten von Beziehung mit dir. Dass du uns heute Morgen zeigst, dass wir genug sind, dass du genug bist, Jesus. Wir bitten wirklich, dass du uns begreifen lässt, wie groß diese Liebe ist, die du uns gezeigt hast. Und schenk uns eine besondere Tiefe heute Morgen, wenn wir dich jetzt anbeten werden und das Abendmahl feiern werden. Amen. Zur Teilnahme im Abendmahl sind alle herzlich eingeladen, das Abendmahl mit uns zu feiern, die von Herzen glauben und bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist der am Kreuz für unsere Schuld gestorben und nach 3 Tagen leiblich von den Toten auferstanden ist. Wir feiern das Abendmahl in der Matthäusgemeinde so, dass hier vorne in der Mitte Larissa und ich stehen werden und das Brot austeilen werden. Rechts und links wird dann der Traubensaft ausgeteilt. Da kannst du zwischen kleinen Bechern und dem großen Becher wählen. Und so könnt ihr dann einfach durch die Mitte nach vorne kommen, euch das Brot nehmen und dann nach außen den Saft und dann über die Außengänge wieder zurück, sodass so ein schöner, runder Kreislauf entsteht. Wir werden während des Abendmahls Lobpreis machen. Das heißt, wir werden Gott anbeten, wir werden seinen Namen anbeten. Das heißt, wir haben Zeit für das Abendmahl. Es gibt keinen Grund, irgendwie Stress zu machen und schnell nach vorne zu kommen, sondern du darfst dann kommen, wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist heute Morgen. Hinten bei der Treppe wird ein Segnungsteam stehen. Wenn du dich segnen lassen möchtest, darfst du das gerne in Anspruch nehmen. Und so darf ich die Abendmahlshelfer bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Und dann lade ich uns herzlich ein, gleich das Abendmahl zu feiern.